Guten Morgen.
Wie Sie sehen, beginne ich mit einer falschen Überschrift. Strafe, zum Beispiel Lärm, schmerzende Lärm, ist durchaus nicht nutzlos. Ob er ethisch vertretbar ist, ist eine ganz andere Frage. Ich möchte heute fortsetzen mit Ihnen zum Thema Lernen. Bevor ich das tue, möchte ich ein, zwei organisationale Anmerkungen treffen. Wenn Sie Fragen zu der von Ihnen fast alle ganz sicher abgegebenen Aufgabe 1 haben, wenden Sie die Kommunikationsregeln an. Wie am Anfang, fragen Sie im Forum. Wenn es eine dringende, persönliche, nicht für die Öffentlichkeit bestimmte Frage ist, wenden Sie sich an Joachim und Richard. Sollten Sie eine sehr dringende, persönliche, schwerwiegende, schwere Krankheit, Todesfall, irgendwas haben, wenden Sie sich an mich. Ich bekomme ansonsten nur die hart zu entscheidenden Fälle gelegt. Zum Beispiel überraschend große Übereinstimmung zwischen der Abgabe zweier Personen. Ja, überzufällig würde ich es mal nennen. So etwas wird mir vorgelegt. Ja, und da kümmere ich mich dann selbst drum. Ansonsten sind dieser Part wird von Joachim und von Richard bestimmt. Genauso wird es bei den nächsten Aufgaben sein. Falls Sie beunruhigt sein sollten, die Vorlesung, die stimmt ja nicht genau mit den Inhalten dann da gegenüber, das wird so weitergehen. Wir passen unsere Vorlesung, ich mache die wirklich frisch, heißt, die ist nicht vorgefertigt aus der Konserve gezogen und immer gleich gehalten. Ich passe die den Umständen an, Fragen an, ich passe die aktuellen Ereignissen an. Ich passe sie zum Beispiel auch einer Sache an, über die ich nächste Woche ausführlicher noch am Anfang was sagen werde. Ich wollte auch winken. Nächste Woche sagen wir, nämlich, ich würde Sie bitten, am 28.11. an einer Untersuchung alle teilzunehmen, die Teil der Lehre ist. Ist ein bisschen komplizierter. Sie werden dort ein Thema präsentiert bekommen, was ganz normal vorkommt, kooperatives Lernen. Sie werden dazu an einer Studie teilnehmen können, nicht müssen, nur wenn Sie wollen. Wird eine Vorherbefragung geben an dem Tag und eine Nachherbefragung. Das ist Teil eines groß angelegten Forschungsprojektes und Sie sind eine besonders attraktive Kohorte, weil so viele. Weil gleicher Studiengang passt wunderbar dazu und daher werden wir Sie herzlich bitten, an diesem Tag an dieser Studie teilzunehmen. Es gibt auch kleinere Sachpreise zu gewinnen, aber das sollte nicht Ihr Interesse sein. Wichtiger ist noch, dass an dem Tag eine andere Dozierende, nämlich Frau Dr. Fabritz, hier auftreten wird. Sieht viel besser aus als ich, ist auch mal eine echte Abwechslung und die ist auch eine Spezialistin zu dem Thema. Das schon mal als Vorankündigung. Ich werde nächste Woche noch ein bisschen mehr dazu sagen. Es betrifft daher auch die Werbung dann für die Leute, die mich nur per Kamera sehen. Am 28.11. präsent zu sein, wäre günstig für uns, wäre günstig für Sie. Sie können dann beginnen, Teil ernster wissenschaftlicher Forschung zum Lehrerberuf, zur Lehrerprofession zu werden. Das ist etwas, wo Sie öfters hier im Studium noch mit begegnen werden. Wir beschäftigen uns mehr und mehr, und das ist überraschenderweise ein neues Feld, vielfach mit Fragen der Hochschulforschung. Hochschule war lange Jahre interessanterweise ein blinder Fleck in der Forschung, in der bildungswissenschaftlichen Forschung und ist in den letzten 10 Jahren erst in den Mittelpunkt gerückt, unter anderem durch PISA und so weiter, dass wir uns jetzt vor allen Dingen damit beschäftigen, wie wir Sie als zukünftig höchst relevante Personen, die die Transmission von dem, was wir hier zaubern in der Universität, in die Realität leisten. Sie sind Multiplikatoren wie nur wenige. Dagegen sind die Ärzte, Juristen und so, die wir ausbilden, haben bei weitem nicht so einen Multiplikationseffekt in der Gesellschaft wie Sie. Sie haben ständig mit vielen anderen Kindern, Erwachsenen, je nachdem, wo Sie tätig werden, Grundschulkindern, Sekundarstufe, deren Eltern zu tun und beeinflussen deren Leben viel unmittelbarer, sodass es uns inzwischen, und das ist auch hier im Leitbild der Universität ein wichtiger Aspekt, die Lehramtsausbildung als einer der zentralen Kommunikationswege, was leistet Universität für diese Gesellschaft? So viel als kurze Vorrede dazu. Ich würde jetzt gerne inhaltlich einsteigen. Aus heutiger Sicht ist Behaviorismus, um das Thema dann noch abzuschließen, vor allen Dingen stark verknüpft im Erziehungsbereich mit Lob und Strafe. Man kann der Ansicht sein, grundsätzlich dass Strafe an sich wertlos ist. Hintergrund ist, dass wenn man betrachtet, wann lernt ein Mensch am schnellsten, stellt man fest, dass durch positive Verstärkung, wie zum Beispiel Lob, Menschen sehr viel schneller lernen als durch jede Art von Bestrafung. Bestrafung dauert länger, wenn überhaupt. Man muss nämlich bedenken, dass es eine Reihe von Handicaps gibt. So man, der freundliche US-Amerikaner würde von Kollateralschäden sprechen, Collateral Damage, die durch Strafe entstehen. Eine der Probleme ist, dass man seltenst noch das Verhältnis zwischen dem, der eine Strafe oktroyiert, also auferlegt, und dem, der bestraft wird, dadurch ein positives Verhältnis langfristig erreicht. Strafe führt zur Belastung, zur emotionalen Belastung interpersonaler Verhältnisse. Das kann langfristig natürlich von großer Problematik sein. Sie alle dürften wahrscheinlich in ihrem Heranwachsen Personen begegnet sein, die sie strafen wollten oder gestraft haben, wodurch sie unter anderem dadurch ein dauerhaft negatives personal-persönliches Verhältnis entwickelt haben. Als Erziehungsperson oder institutionell relevante Person, wie als Lehrerin oder Lehrer, ist sowas natürlich besonders schädlich, weil sie nämlich dadurch viele andere Wege, wie insbesondere sie über positives Feedback wirken könnten, sich langfristig verschließen. Um es kurz zu sagen, das sehen Sie auch gleich noch, wenn ich dann nochmal auf Lob überblende, es gibt ja nichts Schlimmeres, als von der falschen Lehrerin, dem falschen Lehrer gelobt zu werden, am besten noch öffentlich, den alle furchtbar finden. Ja, das ist natürlich etwas, das hat eine Vorgeschichte, es entsteht ja nicht einfach so. Und häufig ist die mit Strafe verbunden. Vor allen Dingen wissen wir, Strafe führt häufig nicht zu dem erwünschten Verhalten. Aber es gibt, wir wissen es sowohl experimentell wie aus der praktischen Beobachtung, Möglichkeiten, wie Strafe effektiv sein kann. Und, so ist meine Überzeugung, es gibt Dinge, die müssen gestraft werden, aufgrund des Kontextes, in dem wir leben. Wenn Sie beispielsweise körperliche Gewalttätigkeit, sexuelle Misshandlung unter Schülern sehen, so darf so etwas nicht straffrei bleiben, aus meiner Sicht. Es gibt Grenzen. Die sollten aber vorher festgelegt sein, ganz wichtig, vorher. Man sollte Strafen nicht erst einführen im Nachhinein und dann noch in der Höhe verhandelbar. Nein, Strafen müssen unausweichlich sein. Es gibt kein Pardon. Es gibt kein, diesmal nett, aber beim nächsten Mal. Damit lernt der Gegenüber, verhandeln bringt was. Schleimig unterwürfig sich zeigen könnte von Nutzen sein. Ja, so ein bisschen doof tun könnte helfen. Oder Sie sollten auch nicht nur nach größerer Zeitdauer und Beredung folgen, sondern möglichst unmittelbar. Je jünger die Kinder, desto unmittelbar zeitnäher müssen Strafen erfolgen, damit sie verbunden werden, zeitliche Kontingenz, Sie erinnern sich, klassisches Konditionieren, damit das wirkt. Und jetzt kommt ein sehr schwieriger Satz, den muss man richtig verstehen. Strafen sollten mit der höchsten zuvor vereinbarten, ausreichen und angemessenen Intensität erfolgen. Beispiel, vielfach, wenn Sie mit Schülern darüber besprechen, was sind unsere Klassenregeln? Was passiert, wenn man dagegen verstößt? Lassen die sich drakonische Strafen einfallen, ja, die Sie in so überhaupt, da werden Sie großen Respekt vor zu sagen, das soll ich echt machen. Ja, so, es muss angemessen sein. Aber eine Strafhöhe, wenn sie vorher festgelegt ist, in so einer Gruppe wie einer Klasse, ist nicht verhandelbar nach unten, wenn eine Tat begangen ist. Da gibt es auch kein, ich bin mal nicht so, jetzt darfst du doch in die Pause gehen. Sie müssen es, wenn Sie das als nicht sinnvoll erachten, sollten Sie nicht strafen. Wenn Sie es nicht anwenden, sollten Sie das nicht tun. Der gesamte Effekt der Strafe besteht in der Unausweichlichkeit, in der Angemessenheit, in der zeitlichen Nähe. Und das Wichtigste, es muss verstanden werden, was denn das gewünschte Verhalten ist. Was ist das, was gewünscht ist? Wie soll man sich verhalten? Die Alternativreaktion sollte nicht nur verstanden werden, sie sollte auch möglich sein. Wenn Sie einen den Klassenclownereien beispielsweise isolieren wollen, dann mag es ja durchaus sein, dass diese Zeit draußen Alleinarbeit, Stillarbeit oder so etwas vereinbart ist, alles schön und gut ist. Er wird aber möglicherweise sein Verhalten nicht ändern können, wenn es in der Klasse 3, 4 Schüler gibt, die ihn mobben, wenn er nicht sich zum Clown macht. Kennen Sie die Hintergründe, warum möglicherweise ein Verhalten gezeigt wird? Können Sie das ändern? Strafe ist im hochgradig ungerecht, wenn beispielsweise dadurch die Bedingungen nicht verändert werden. Schlichtes Beispiel, Schulschwänzen. Was bringt es denn, wenn man die Polizei da hinschickt möglicherweise, Kinder abholen lässt und ähnliches, wenn der Kleine auch mit 12 Jahren immer noch nicht lesen kann? Für den wird Schule kein Spaßpark werden. Für den ist das eine höchst aversive Situation, indem er nur das kleinere Übel gegen das größere Übel tauscht. Dann funktioniert Strafe nicht. Das sind alles Fälle, wo Strafe nichts bringt. Eine Alternativreaktion ist das A und O. Die muss dem Schüler bekannt und möglich sein. Nur dann halte ich Strafe für ethisch vertretbar. Wenn ich nicht weiß, was ich ändern soll oder ich es nicht ändern kann, was nutzt mir denn die Strafe? Welche Chance habe ich denn ansonsten? Dabei, wie gesagt, ist der Kontext zu beachten. Es gibt in einer zum Beispiel in Gruppe vereinbarten Strafe kein Pardon. Heißt, wenn eine Regel überschritten ist und allen ist sie bekannt und sie wurde auch vorher vereinbart, ist sie genau so anzuwenden. Ja? Aber bitte auf die Angemessenheit achten. Also es gibt natürlich auch Strafen, die sind in ihrer Art und Weise zum Beispiel alle persönlich demütigen Strafen. Typisches Beispiel, wie Lehrer gerne Strafe herstellen, wissen wir aus Unterrichtsbeobachten, ist das soziale Herabsetzen des Schülers. Komm du mal nach vorne jetzt. Und sie wissen, dass es ein GAU wird. Und sie holen ihn trotzdem zum Vorrechnen, um ihn 3 Minuten scheiße aussehen zu lassen. Das ist moralisch völlig inakzeptabel. Das ist keine Strafe, das ist Sadismus. Und das müssen Sie sich überlegen. Das ist auch etwas, was langfristig Ihr pädagogisches Wirken zerstört. Ich kann daher nur sagen, wenn man straft, muss das alles wohl überlegt in einem überschaubaren Rahmen stattfinden. Und es muss vor allen Dingen die Intention verstanden werden, warum ich bestraft werde. Ja, und was ich danach machen soll. Viel besser und viel wichtiger ist es, richtig positives Feedback zu geben, zu loben. Ein Lob hat aber auch Bedingungen. Ein Lob muss kontingent sein. Wenn ich jetzt sagen würde, oh, sind Sie eine tolle Gruppe, Sie machen das so gut. Was machen Sie so gut? Was meine ich überhaupt? Worauf bezieht sich mein Lob? Es ist sonst so im Moment nicht kontingent, also nicht zusammenhängend mit irgendwas. Es ist in keiner Weise glaubwürdig, weil ich das einfach so aus dem Himmel heraus tue. Ganz hervorragend, wie Sie jetzt wieder zuhören. Ja, es wäre unangemessen, weil ich Sie für was lobe. Das kann ja auch ein Problem sein. Ich lobe Sie für etwas, was selbstverständlich ist. Wenn ich Sie dafür lobe, toll, wie Sie da sitzen. Fühlen Sie sich doch zu Recht verarscht. Ja, wenn ich Sie für Trivialitäten lobe, intellektueller Art, wenn zum Beispiel eine besonders leichte Aufgabe an jemanden gestellt wird, er beantwortet sie richtig, ja prima, wie du das gemacht hast, kann ich auch verstehen, so blöd wie du bist, hast du immerhin das gepackt. Das ist wichtig, dass man versteht, wie Lob attribuiert wird. Was ist die Zuschreibung für Lob? Ja, Lob sollte nämlich eine lernrelevante Information, sie sollte detailliert sein. Ich soll wissen, wofür ich gelobt habe. Was ist lobenswert? Es sagt ja etwas über mich als Person aus, wie der relevante Gegenüber, der sich angemessen fühlt, die Erziehungsperson, die Lehrperson, ein Lob auszusprechen. Ja, was er denn da von mir auch mit Erwartungen ausdrückt. Die sind ja implizit, wird ja auch ein Erwartungsniveau kommuniziert, was ich kann, was ich nicht kann. Ja, das können schon Kinder ab dem ersten Schuljahr. Die verstehen das sehr gut, wenn sie beispielsweise den dafür loben, dass er sich beim Essen nicht alles übergekippt hat. Das ist für ein Kind für 3 bis 4 Jahre ein echtes Lob. Ein Kind von 8 Jahren problematisch, weil sie es für zurückgeblieben einstufen in seiner sozialen Entwicklung. Das heißt, Sie müssen aber auch in einem Lob nicht nur dann aussprechen, um es kritiklos zu machen. Lob kann auch bedeuten, ich sehe Fortschritte. Eine der ganz wichtigen Dinge, die ich auch noch später im Thema Unterrichten aufführen werde, ist, ich halte es grundsätzlich für wichtig, dass man Menschen lobt für ihre Entwicklungen, die sie individuell erbracht haben und nicht zum Beispiel für Entwicklungen in Bezug zur sozialen Norm. Komplizierter Satz, meint was ganz Einfaches. Ein Schüler, der in einer Klasse, beispielsweise in einer Klasse mit sehr hoher Anteil von Eltern ist, aus sozial, mit einem hohen sozioökonomischen Status, also lauter so Beamtenkinder, Lehrerkinder, Professorenkinder, also alles wohl gelitten, kommt aber selbst eher aus einer Unterschicht und liegt dort in Mitte der Klasse. Der wird natürlich im Notenspiegel nicht besonders viel Lob erfahren in der sozialen Norm. Ist aber möglicherweise ein sehr viel weiterer Weg gewesen, in dieser Klasse Schritt zu halten, als in konkrete Gallus, wo jeder Zweite kein konkret Deutsch spricht. Das ist was anderes, wenn man da gelobt wird und da die Spitze ist. Das nennt sich dann wissenschaftlich, kommen Sie drauf, Big Fish in Little Pond Effekt. Der große Fisch im kleinen Becken. Ja? Es hängt oft vom Becken an, wie ein soziales Lob attribuiert wird. Also die Bezugsnorm, Orientierung, das ist das Stichwort, was Sie dazu brauchen, ist aus meiner Sicht ein schlechter Ratgeber, wenn Sie die anderen Schüler sind, weil es immer davon abhängt, wie die Gruppe so angesiedelt ist. Viel wichtiger ist den individuellen Fortschritt. Ich von gestern zu ich von heute und wo will ich hin? Diesen Weg sichtbar zu machen, darauf Lob zu projizieren, auf die individuellen Wege, die eine Schülerin, ein Schüler geht. Ein Lob, Note 2 beim Notenspiegel, wo dann man sieht, einer 1, 3, 2er, der Rest ist schlechter. Ja, klar wirkt das, aber was ist denn mit dem Rest? Wie wirkt denn das da? Wozu ist denn überhaupt dieser scheiß Notenspiegel da? Was haben Sie denn davon, wenn Sie wissen, in dieser Klasse bin ich ein Großer, in der anderen Klasse wären Sie es nicht? Was haben Sie davon? Was ist das für eine Information? Häufig interessiert die Information nur die Eltern, die sich auf der Bildungsgewinnerseite sehen, um sich Schulterklopfen zu sehen in unserer Gesellschaft. Toll, ich bin in der Aufzucht meiner Brut besonders erfolgreich. Im Vergleich zu anderen, besser als die anderen. Ja? Das möchte ich zukünftig hoffen, dass die Mehrheit von Ihnen solchen Anforderungen, es wird in jeder Klasse gefordert werden. Wie war denn der Notenspiegel, wie waren die anderen, wo liegt meine Tochter? Es wird in jeder Klasse gefordert, dass wir da rauskommen. Auch das hat etwas, erste Vorlesung, zweite Vorlesung, mit Outcome-Orientierung zu tun. Es ist doch völlig wurscht, wie die anderen abgeschnitten haben für das einzelne Kind. Es kommt darauf an, was kann ich? Das kommt so an bei einem Kind, das heißt Outcome-Orientierung. Nicht der Vergleich, wie viel habe ich hinter mir gelassen, sondern der Vergleich, was kann ich gegenüber früher? Das ist zentral und entscheidend. Und da sollte auch Feedback, zum Beispiel ein positives Feedback, trauen orientiert sein. Das wirkt nämlich in besonderer Weise motivationssteigernd, wenn man es auf die eigene Anstrengung und die eigenen Voraussetzungen attribuieren kann und nicht nur darauf, naja, ich bin halt in der Klasse von, oder sagen wir es mal etwas freundlicher, wenn die Sonne tief steht, werfen auch Zwerge einen ganz langen Schatten. Ja? Diese Attribution ist ja schlimm, weil sie das eigene Leistungsmotiv korrumpiert. Das eigene Leistungsmotiv wird dadurch verringert. Und es muss darum gehen, Kindern oder anderen Personen in Leistungskontexten, die also lernen, ist ja auch ein Leistungskontext, das Gefühl zu vermitteln, ich kann was lernen, das macht Sinn für mich. Und nicht, du bist wie im Borg-Kollektiv 7. von 9. Ja, was ist das für eine Information? Was wollen wir denen damit situieren? Weil vor allen Dingen dann, wenn die Lehrer noch glauben, sie müssten überall eine Normalverteilung, sprich so ein Drittel darf 1 und 2 kriegen, ein weiteres Drittel liegt so bei 3, Mitte oder die Hälfte und dann hinten braucht man noch so einen Rattenschwanz, egal wie. War früher gängige Sicht, das ist falsch. Es ist individuell um eine möglichst breite Kriterien orientiert, outcome-orientierte Bildung zu erzeugen, falsch. Dementsprechend sollte Lob vor allen Dingen immer wieder auf die individuelle Leistung zurückführbar sein, auf innere Anstrengungen und nicht, oh, du hast eine 3, Glück gehabt. Ja, katastrophale Rückmeldung. Weil der Schüler nur lernt, der traut mir das nie zu und außerdem war das Wenn dann nur Glück. Es gibt solche Auswirkungen von Effekten, die schon in den 70er Jahren, nennt sich in der Literatur Rosenthal-Effekt, die zeigen, dass wenn man in der Klasse, wenn man Lehrern in der Klasse vorher behauptet, also unsere Tests haben ergeben als Psychologen, dass Schülerin A und Schüler B im nächsten Jahr besonders gut, wohingegen Schüler C und Schülerin D besonders schlecht werden. Die haben keine guten Voraussetzungen. Tritt das genau ein, unter gewissen Rahmenbedingungen, aber die Lehrererwartung sorgt für die Schülerentwicklung. Das ist etwas, das muss man wissen. Dass die eigenen Vorurteile natürlich sich dann ausdrücken in Interaktionen wie Nachfragen, wann nehme ich jemanden dran, bei den besonders schweren oder bei den mittelschweren Fragen oder bei den leichten, wie gebe ich Feedback, wie reagiert er darauf. Lehrererwartungen sind ein ganz starker Einflussfaktor auf die Lern- und Leistungsentwicklung von Schülerinnen und Schülern. Das muss einem klar sein, deswegen ist diese Thematik mit Lob und Strafe eine besonders zentrale, wenn man dann, wie Sie, irgendwann auch in die Unterrichtspraxis geht und dort tätig wird und dort dann tatsächlich solche Entwicklungen beeinflusst. So. Daher, zusammenfassend, ist am Behaviorismus zu kritisieren. Erstens, was so heute keiner vertreten wird, dass Menschen in erster Linie als Reizreaktionswesen gesehen werden. Sprich, es passiert irgendwas in der Umwelt und dann zeige ich irgendein Verhalten. Lernen wird heute viel mehr verstanden als aktiver Prozess. Wir hatten dieses Spielchen hier ja, beispielsweise aktives Wissen, passives Wissen, kein Wissen. Das war das mit der Hauptstadt von Paraguay, wenn Sie sich noch erinnern. Ja, es kommt darauf an, dass Sie aktives Wissen haben. Das andere kann, wenn es gut läuft, so zur Wiedererkennung, ach, habe ich schon mal gesehen. Ich weiß zwar nicht, wie es geht, ich kann auch das in der Praxis nicht selber, aber ich habe es schon mal gesehen. Mag vielleicht in der einen oder anderen Situation hilfreicher sein, als gar nichts zu wissen, aber alles in allem hilft es nicht, Kompetenz zu zeigen, um etwas zu lösen. Kompetenz basiert auf aktivem Wissen. Weiterer Kritikpunkt am Behaviorismus ist, dass Erzieher und Lehrer, also durch Belohnung und Bestrafung, so wie ich das eben darstellte, Verhalten steuern können. Aber es ist natürlich eine Manipulation, die man aus humanistischer Sicht erstmal auch eine Hierarchie impliziert, wo ich behaupte, das Menschenbild, das man darüber vermittelt, ist dauerhaft, führt dauerhaft nicht zu selbstständig, selbstbewussten Persönlichkeiten oder beziehungsweise behindert diesen Prozess. Noch schwieriger ist es, dass wenn man komplexes Verhalten will, zum Beispiel, denk doch mal an die anderen. Was für ein Satz. Ja, haben Sie alle schon gehört. Denk doch mal, wie andere darüber denken. Ja, oder sieh es mal so, wie wird es dein Gegenüber erleben. Das sind sehr, sehr schwierige Forderungen. Die verlangen komplexe Verhaltensweisen, komplexes Verständnis, was vielfach Erwachsene in den meisten Situationen selbst nie zeigen. Können Sie wunderbare Studien zu lesen von einem Herrn Kohlberg zur Moralentwicklung, gibt es auch viele Seminare später zu, lohnt sich so etwas, so Moralentwicklung. Und da stellen Sie fest, die meisten Menschen erreichen nur in wenigen Phasen des Tages beziehungsweise im langfristigen Verhalten nur in seltenen Momenten höhere moralische Niveaus wie 10- bis 11-Jährige. Meistens gilt der Satz, was mir nutzt, ist super. Ja, wir brauchen ja nur Werbung zu gucken. Das wird uns ja permanent suggeriert, dass Geiz geil sei. Es gab mal Zeiten, da war das eine Todsünde, da hat man die mit Feuer kuriert. Ja? Es gab mal Zeiten, da war nicht so, was für mich am besten ist, das gesellschaftliche Wünschbare oder Schwachsinnsätze, wenn jeder an sich denkt, ist an jeden gedacht. Ja, das gab mal Zeiten, da war solch ein Unsinn für ein kollektiv lebendes Wesen unwürdig oder ich will es gar nicht so moralisch aufhängen, aber auf jeden Fall nicht gerade die Spitze kognitiver Entwicklung. Ja, aber wir sehen, dass Menschen empirisch betrachtet sehr stark dazu neigen, solch teilweise einfache Bewertungsmechanismen für ihr eigenes Verhalten in vielen Situationen anzuwenden. Letzter Kritikpunkt am Behaviorismus ist noch, dass die Behavioristen eigentlich gar nicht die Psyche oder die geistigen Prozesse, ich glaube gar nicht an die Psyche, wir haben ein Gehirn, da funktionieren Dinge. So, aber das untersuchen die gar nicht. Die schauen sich nur, im Prinzip ist es eine Umweltwissenschaft. In der Umwelt passiert etwas und in der Umwelt werden neue Interaktionen hineingegeben. Das Warum wird überhaupt nicht beantwortet, obwohl man es heute besser kann. Und das ist das, wo man sich dann auch schon seit dem Ende der 60er Jahren der Umwelt zuwendet. Erstens getan in der sogenannten sozial-kognitiven Theorie, unter anderem von einem Herrn Bandura, lebt immer noch, sehr berühmter Mann, sehr alt inzwischen, aber diese sozial-kognitive Theorie sagte, ja, also es geht nicht aus, dass wir nur darüber nachdenken, dass Menschen Reizreaktionsmuster zeigen, die schauen sich manchmal einfach Sachen ab und lernen es. Warum tun sie das? Es muss also innere Prozesse geben, die dazu sorgen, dass man den Sponti-Satz, der totaler Blödsinn ist, man muss alle Erfahrungen selber machen. Nein, das müssen sie nicht. Sie können einfach durch die Klugheit oder Dummheit anderer Leute lernen und sich anschauen, wie es denen ergeht. Wenn das Modell, also wenn die anderen als Modell passend sind. Lernen ist ein interner Prozess, der aber zu sichtbaren Veränderungen des Verhaltens führt. Ich kann also durchaus lernen, was dem anderen geschieht, könnte mir passieren. Schlichtes Beispiel, Savanne. Da hinten marschieren zwei ausgehungerte Löwen. Was ist schlau? Hinter den Stein oder juhu, 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 da vorne zu zappeln. Fragen Sie Ihren Nebenmann, ob er nicht den Part mit juhu übernehmen will. Sie schauen so lange hinter dem Stein zu. Was lernen Sie? Hinter dem Stein ist cool. Ja? Da brauchen Sie nicht selber nochmal auszuprobieren, wenn die Löwen wieder ausgehungert sind. Sie müssen auch nicht selber auf die Herdplatte fassen, wenn neben der daneben schon der Au, 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 Au macht. Ja? Es ist heiß. Ja? Sie müssen viele ihrer Erlebensweisen nicht selber erfahren, wenn Sie ein Modell haben, das für Sie gültig ist. Sie können dadurch natürlich auch Ihre Ziele besser erreichen, Risikoabschätzungen treffen und sich selber regulieren in einer Art und Weise, die viel ökonomischer ist, wie erstmal selber alles erleben müssen. Gerade in problematischen Verhaltensweisen. Sozialkognitive Theorie hat aber auch die Idee, dass wir nicht nur menschliche Modelle schon akzeptieren, sondern es gibt ein Experiment, das ich Ihnen kurz darstellen will, und das ist ganz interessant zu verstehen, das bis heute zum Beispiel auch fragt, was sind alles Modelle, was sind für uns problematische Modelle? Und es gibt die ersten Experimente aus den 60er Jahren, die bis heute dazu führen, dass der Glaube existiert, das, was wir im Fernsehen und heute sind es Computerspiele und sowas, sehen, wäre ein schlechtes Beispiel für unsere Kinder, weil sie daraus zum Beispiel gewalttätiger würden. Das ist der Grund, warum ich, obwohl ich ihn damals nicht beim Namen kannte, als Zehnjähriger diesen Herrn Bandura hasste. Meine Eltern haben sich sehr bemüht, immer alles richtig zu machen, haben dann auch so einschlägige, damals aufkommende Elternzeitschriften gelesen. Da stand dann drin, also Comics machen Kinder gewalttätig. Ich durfte deswegen als Kind kein Tom und Jerry gucken. Oh, ja. Ich musste dann immer zu meiner Oma schleichen und dort heimlich gucken, weil die hat so Zeitschriften nicht gelesen. Was war der Hintergrund dafür, dass meine Eltern sowas glaubten? Hintergrund war ein Experiment, in dem Kinder in einem Warteraum zuerst das Verhalten von Erwachsenen im Umgang mit einer Puppe gesehen haben. Und dann ist der Erwachsene rausgegangen, der hat aber beim Rausgehen eine Belohnung, eine Bestrafung erhalten oder es ist gar nichts passiert. Was hat dieser Erwachsene gemacht? Ich zeige Ihnen jetzt das Originalmaterial aus dieser Untersuchung. Sie sehen hier, das ist die Puppe und die Erwachsene macht halt, ich finde die Puppe schreit danach, gedisst zu werden. Allein wie die gebaut ist. Ja. Denken Sie mal dran, deswegen durfte ich kein Tom und Jerry gucken, wegen dem Scheiß. Ja. Ganz natürliches Spielverhalten Erwachsener mit Puppen. Jetzt kommt der kleine amerikanische, ich finde richtig, das ist bestimmt heute so ein neoliberaler Yuppie-Arsch. Wird noch besser. Ja, kleine Haut drauf. So, das war's. Und jetzt gebe ich es ihm nochmal richtig. Jetzt versuche ich sie zu malträtieren. Das zieht sich ewig so hin. Ernsthaft gesprochen. Man hat gefunden, und das ist, jetzt muss man ein bisschen nachdenken, jetzt wird der schwierige Teil. Man hat gefunden, dass natürlich, wenn Erwachsene auch noch belohnt wurden am Ende, die Kinder am meisten aggressives Verhalten zeigen, weil die wollten ja auch eine Belohnung. Lernen am Modell. Man hat gefunden, dass wenn die Erwachsenen bestraft wurden, es wurde mit ihnen geschimpft, dass Kinder dann seltener so aggressives Verhalten zeigen. Und man hat gefunden, dass wenn nichts passierte, die Kinder genauso sich im Prinzip verhielten wie in der Gruppe mit Belohnung. Und daraus hat man geschlossen, oh, wenn Kinder allein gewalttätiges Verhalten sehen, imitieren sie das. Es gibt jetzt eine Menge Untersuchungen, die das ausgelöst hat. Das hat wirklich extrem viel ausgelöst. Man kann heute sagen, aus heutiger Sicht, also, erstens, kommt es darauf an, also auch dieses Kind, der war ja jetzt nicht gerade, der hat ja nicht geglaubt, die Puppe lebt. Der war ja schon im Grundschulalter oder zumindest nah dran. 5, 6 Jahre hat man untersucht. Die Kinder können unterscheiden zwischen lebendigen und toten. Oder Gegenständen. Das war eine Puppe, die allein auf ihre Dynamik, die wollte gehauen werden. Die stand ja auch immer wieder auf. Ist ja nicht wie im Straßenkampf. Busch, nein, busch. Ja, ist ja nicht wie im Bud Spencer-Film hier. Ja. Sondern man kann sehr wohl unterscheiden, und jetzt kommt es, es gibt durchaus das Lernen von Gewalt durch Medien, durchaus das Lernen von Gewalt durch Beobachtung. Aber die Modelle müssen realistisch sein. Wir wissen das von Erwachsenen, und da spielt es eine große Rolle, dass wenn beispielsweise ein Selbstmord geschieht im öffentlichen Nahverkehr, also vor die U-Bahn geschmissen, gibt es die Vereinbarung darüber, nicht zeitnah zu berichten. Weil wir wissen, das ist empirisch gesichert, wenn darüber in Zeitungen berichtet wird, und das zeitnah war und auch sehr persönlich, dann dient diese Person vielen anderen Personen in ähnlichen Problemen als Modell, sich ebenfalls umzubringen.
dann gibt es immer solche Selbstmordwellen, die dadurch ausgelöst werden. Wir wissen, dass natürlich manche Dinge erst entstehen, weil irgendwer es gemacht hat. Es gab früher keine Schulmassaker. Erst die zwei amerikanischen Spinner führen dazu, dass auf einmal für junge Nerds mit Schusswaffenzugangsberechtigung das ein Modell ist. Die hatten früher schlicht nicht die Fantasie dazu, das hat noch keiner gemacht. Jetzt kennt man, das ist schon wieder ein bisschen, wahrscheinlich selbst in Psychopathenkreisen eher uncool. Ah, selbst Schulamok, das hatte man doch erst. Ja, also. Wichtiger Punkt ist also, dass man ein Modell realistisch, wenn ich also realistisch wahrnehme, wenn ich also mit Kindern den Gewalt erzeugen will, dann mache ich das am besten in Gesellschaften wie in Syrien. Echte Gewalt beobachten lassen, an Kindern, gegenüber jedem, wie in Afghanistan, wo seit 40 Jahren Menschen nichts anderes sehen, als dass Gewalt was bringt. Nichts anderes lernen. Lesen, schreiben, 85% der Gesellschaft sind Analphabeten. Die lernen eine Waffe, eine Wumme, das zählt. Und schneller ziehen wieder andere. Das ist die Art von Beispielen, die hochproblematisch Gewalt induzieren. Ja, da lernen Kinder am Vorbild, beim Realistischen. Aber wenn in irgendeinem Computerspiel irgendwelche Weltraumwesen mit riesigen Wummen sich zu grünem Splatterbrei zerschießen, so mag das ästhetisch für den Erziehenden fragwürdig sein. Aber die Kinder glauben nicht, dass sie riesige Weltraummonster sind, wo sie mit Atomwummen sich gegenseitig auf dem Schulhof umnieten können. Das ist kruder Unsinn. Einschlägige Bücher allen voran, da ist ein Herr Spitzer zu nennen, der immer mit so Machwerken auffährt, sind reine Panikmacherei. Wir wissen heute, ja, Computerspielen macht aggressiv. Etwa 10 bis 15 Minuten hält das an bis nach dem Spiel. Die Niederlage der Eintracht am letzten Wochenende hat mich mehr als 15 Minuten aggressiv gemacht. Das sind dieselben Leute, die in den USA propagieren, Körperkontaktsportarten, Eishockey, Basketball und so weiter seien schlimm, weil man ja auch danach aggressiver sei. Jeder, der Sport gemacht hat und weiß, wie es ist, in der 88. Minute von so einem Pfeifendeckel das 2-1 reingeknallt zu bekommen und wieder verloren zu haben, weiß, wie lange man aggressiv ist. Aber dadurch entstehen keine pathologischen Persönlichkeiten. Das sind ganz normale Frustrationsreaktionen, mit denen wir in unserer Welt umgehen lernen müssen. Ganz normal. Aber selbstverständlich hat ein Kind, das 60 Stunden Computer die Woche spielt, ein Problem. Aber ein Kind, das 60 Stunden die Woche Bücher liest, hat dasselbe Problem. Ja, aber niemand wird behaupten, ein Buch machen, das führt zu, ja, Bücher lesen, wozu führt das eigentlich? Wenn Sie mal wissen wollen, wozu Bücher lesen führt, dann würde ich Ihnen die Geschichte des UNA-Bombers in den USA empfehlen, der jahrelang nichts anderes gemacht hat, außer tatsächlich mit abstrusen Werken zurückgezogen, irgendwo in Montana gelebt und dann tatsächlich viele Menschen in Oklahoma und anderen Städten in den Tod gerissen hat. Seine Weise, der Computer hatte der nicht, der hatte nur Bücher. Es ist nicht das Medium, ist der Mörder, sondern die Art und Weise, wie Menschen leben, welche Vorbilder sie sich nehmen, was sie für sich als relevant betrachten. Das ist das, worauf es ankommt und was wir hier aus der sozialkognitiven Theorie lernen können. Die richtigen Vorbilder präsentieren. Was nutzt es, wenn Sie in eine Klasse gehen, in eine Hauptschulklasse, Realschulklasse und präsentieren dann irgend so einen Prof als Vorbild? Das werden die meisten nie werden. Auch Sie als Lehrperson sind kein Vorbild, Sie haben studiert. Die da sitzen, haben keine Hochschulzugangsberechtigung. Vielleicht schaffen es 10% von denen. Nach den jetzigen Statistiken weniger. Sie sind kein Vorbild. Sie sind eine andere Klasse. Sie gehören woanders hin. Wenn Sie denen günstige Vorbilder präsentieren wollen, dann suchen Sie sozial erfolgreiche Personen, zum Beispiel einen Unternehmer, der mit seinem Handwerksbetrieb groß geworden ist. Zum Beispiel, was mir sehr gut gefallen hat, um die desaströsen Ergebnisse in der Sprache Englisch in der Hauptschule zu verbessern, hat man vor Jahren, das war endlich mal eine gute Idee, einen Protagonisten für so ein Förderprogramm gesucht. Wissen Sie, wen man genommen hat? Ralf Möller. Kennt jemand von Ihnen Ralf Möller? Ralf Möller ist so der Arnold Schwarzenegger für Arme. Ja, aber selbst auch Multimillionär in den einschlägigen Mucki-Filmen, ehemaliger Bademeister aus dem Ruhrgebiet. Ja, intellektuell sicherlich überschaubar. Aber er hat zwei Dinge begriffen. Ich muss so gut Englisch können, besser wie Arnold Schwarzenegger, dann reicht es für Hollywood. Und es hat gereicht für Hollywood. Und der Typ ist reich geworden und ist rumgezogen und sagt, Kids, egal wie es hier läuft, aber Englisch. Wenn ihr sowas werden wollt wie ich, Englisch und ordentlich trainieren und gesund. Ja? Das war seine Botschaft. Und er hatte tatsächlich, das Programm ist evaluiert, außerordentlich positiven Einfluss, insbesondere auf die problematischste Gruppe der Jungs, die nahezu nichts auf die Reihe bringen in Hauptschulen, mit Migrationshintergrund, mit ganz schlechten Karten. Gerade bei denen wurde er als besonders positives Vorbild wahrgenommen und hat dann auch tatsächlich seine Besuche in den Klassen zu einem, wenn auch zeitlich begrenzten, Anstieg der Leistungen in Fremdsprachen geführt. Ja? Realistische Modelle, darauf kommt es an. Also, akademisch gesprochen, die Bedingungen des Modelllernens sind, eine Person muss beobachtet werden, nachgeahmbar muss es sein, also ein Modell muss realistisch sein, es muss mir möglich sein, dem nachzueifern, es muss sinnvoll für mich sein und ich muss natürlich auch ein bisschen mich dem nahe fühlen, also er muss sympathisch sein. Ich ahme doch niemanden nach, den ich nicht leiden kann. Ja? Jemand, der da steht und wo ich so denke, bäh, ist das ein Spacko. Ja? Das wird doch nichts, dass Sie den als Vorbild dahinstellen. Besonders schlimm ist es dann, wenn die Situation, das ist eine sogenannte Lose-Lose-Situation, wenn Sie auch noch beispielsweise für die Klasse von jemandem, also deine Arbeit, Brigitta, die war ja ganz hervorragend, ich lese die mal jetzt allen vor. So ruinieren Sie die Karrieren dieser guten Schülerin in der Klasse und für Sie als Lehrerin wird es auch nicht besser dadurch und für alle anderen da drin ist nur eine Viertelstunde voller Peinlichkeit zu erwarten. Sie müssen sich also klar darüber sein, stimmen die sozialen Beziehungen in einer Art und Weise, dass die Rollenvorbilder akzeptabel sind. Ich finde es problematisch, wenn ich Studien lese, wie hier in Hessen oder in Rheinland-Pfalz geschehen, wo Lehrkräfte im Hauptschul- und Realschulbereich dafür ausgezeichnet werden, dass mehr als jeder zweite Hauptschulabgänger nach dem 9. Schuljahr einen Lehrplatz hat. Wir lesen immer, es gibt ja so viele freie Lehrstellen. Aber es gibt verdammt viele, die haben trotzdem keine, weil sie selbst dafür nicht genügend Kompetenzen haben. Und dann gilt es schon als Lob, wenn wir nur die Hälfte verloren haben auf dem Weg durch die Schule. Das ist etwas, das kotzt mich an. Ja, das zeigt, da geben wir schon Preise für. So, ja. Ich finde es ziemlich verheerend zu lesen, wie in PIAAC. Jeder sechste, ich wiederhole mich da, ich weiß, dass ich das schon gesagt habe, jeder sechste Erwachsene kann nicht mehr wie einen einfachen Hauptsatz aller Bild-Zeitungsschlagzeile lesen, höchstens. Jeder fünfte Erwachsene kann nicht mehr wie Grundrechenarten. Das ist deprimierend. Wozu 9 Jahre Schule? Für sowas? Ist das alles, was wir können? Das finde ich problematisch und damit können Modelle uns helfen, dass man es besser machen kann. Auch für Sie als Lehrerinnen und Lehrer. Suchen Sie sich Modelle, schauen Sie sich die Leute genau an, was sie sich abschauen können. Und resignieren Sie nicht schon vor der großen Zahl an Personen im Lehrerberuf, die es auch gibt, die diesen Beruf in einer Art und Weise ausüben, dass man sich fragt, du wärst doch auch was Besseres geworden als Lehrer. Was hat dich denn hierher verschlagen? Ja, wo in sehr problematischer Art und Weise dieser Beruf nur noch abgesessen und ausgedauert wird, ob der schönen sozialen Begleitumstände. Daher, wieder in akademischer Weise gesprochen, günstige Bedingungen für das Modelllernen hängen von den Modelleigenschaften natürlich ab. Das ist so typische Klausurwissenszeug. Ja, es muss warmherzig, sympathisch sein. Ein Modell muss sozial erfolgreich sein, mächtig in dem Sinn. Es muss beobachtbar sein, man muss verstehen, wie es dazu kommt. Und man muss natürlich sehen, es ist für jeden verschieden gelagert. Insbesondere ängstliche Lernende, Menschen, die eine Orientierung suchen, die profitieren besonders stark vom Modelllernen. Ja? Also wenn Personen unsicher sind, nicht wissen, wie sie etwas anpacken sollen, die profitieren zum Beispiel, was es gibt, von Patensystemen. Ja, da gibt es diverse Programme auch, wie man Kindern, die aus irgendwelchen Gründen problematischen Verhältnissen sind, dann sogenannte erwachsene Patenprogramme. Wer da Interesse hat, kann gerne mehr Informationen bekommen, die es gibt, wo man ein Jahr lang mindestens Kinder begleitet, die aus irgendwelchen Gründen nicht genügend Unterstützung durch einen Erwachsenen bekommen. Sei es zum Beispiel in Familien, alleinerziehenden Familien mit mehreren Kindern, wo dann ein Kind möglicherweise schlicht zu kurz kommt, Kinderfamilien, wo es behinderte Geschwister gibt. Auch ein klassisches Beispiel, wo die all die Kraft der Eltern absorbieren und das gesunde Kind dementsprechend zu wenig gefördert sind. Können Sie beispielsweise auch als Paten in diversen Organisationen mitwirken und solche Kinder Schlittschuhlaufen gehen? Allein mal sowas. Meine Bibliothek zeigen, wie die funktioniert. Einfach mal zeigen, dass es sowas wie ein Theater gibt. Ja, dass man beispielsweise nicht nur auf der Straße irgendwelche Sinnlosspiele machen muss, sondern dass man möglicherweise auch in irgendeinen Spielclub geht. Irgendwie, es muss überhaupt nichts groß anspruchsvoll sein. Einfach zeigen, dass das normale Leben ganz gut sein kann. auch ohne groß Geld, auch ohne große Mittel dahinter, nur weil jemand mal zeigt, weil was sind Erfahrungen, wo kann man hingehen, was kann man erleben, dass es freie Eintrittstage in den diversen Museen immer gibt im Monat. Ich will gar nicht wissen, wie wir das jetzt sowieso nicht wissen. Ja, dass man für umsonst durchaus Spaß haben kann in dieser Gesellschaft und durchaus was lernen kann und auch durchaus erfolgreich sein kann. Das kann man alles mit günstigen Modellen erlernen. Erlernen durch Beobachtung setzt aber noch was voraus. Und das finde ich persönlich faszinierend, nämlich Einsicht. Wenn ich ein Modell habe, und jetzt geht es nämlich weiter in Richtung Kognitivismus, dann gewinne ich ja Einsichten. Einer der ersten, der das zur Zeit, da war das noch total wissenschaftlich No-Go, war Wolfgang Köhler. Wolfgang Köhler machte Untersuchungen, war auch eher so ein Verhaltensbiologe, und er machte sie auf Mallorca, der musste dahin emigrieren, die bei den Nazis war er nicht wohl gelitten, und machte Experimente mit Affen und war schon überzeugt, dass auch Schimpansen denken können. Das war bis vor 20 Jahren eine These, da wären die meisten Wissenschaftler, nein. Menschliches Denken, einzigartige Sache, das ist Quatsch, wie wir heute wissen. Schimpansen zum Beispiel lernen Werkzeuggebrauch. Wenn Sie so einen Schimpansen in einen Käfig setzen, so einen Freilandkäfig, das ist ein Originalbild von dem Wolfgang Köhler, abgebildet und hängen so Bananenchen an die Decke, die zu hoch sind, damit Sie sie mit Springen erreichen. Und dann verteilen Sie noch in dem Käfig so ein paar Kisten. Kommen die Affen auf den Dreh, die Kisten sich zu nehmen und aufeinander zu stapeln, um oben Bananenchen zu pflücken. Ja, sie gewinnen Einsicht darin, dass dieses Werkzeug dazu hilft. Man muss es nur stapeln. Sie sehen aber gleichzeitig, dass die Affen, diese Affen zumindest, nicht so die extrem cleveren sind. Die sind eher so wie so Dreijährige. Wissen Sie warum? Die Kisten sind extrem wackelig gebaut. Die haben noch nicht raus, dass man die größte, dickste Kiste nach unten nimmt und dann systematisch schön in der Mitte zentriert das Türmchen baut, weil es dann nicht so wackelig ist. Aber was man gut sehen kann dabei, ist dieser Kamerad da unten in der Ecke. Der guckt zu. Der lernt für morgen. Der lernt nämlich, wie komme ich morgen an die Bananenchen alleine. Und auch das funktioniert bei Tieren. Bei Tieren, gerade bei Affen, wissen wir inzwischen, die denken nicht nur. Auch andere Tiere denken durchaus. Nein, es ist ja noch viel lustiger. So Affen entwickeln Kultur. Die entwickeln Dinge, die in einer Geschwindigkeit von Kulturen, von Verhaltensweisen, zum Beispiel die japanischen Affen mit ihrer Badekultur. Es gibt eine Sorte Affen, die badet gern, weil es kalt ist in heißen Quellen. Dabei sind Affen normalerweise wasserscheu. Und das ist eine Veränderung, die so schnell ging, die gibt es erst seit den 60er Jahren, baden die. Aber die vergeben es schon weiter an ihre Kinder. Das kann nicht auf Genetik zurückzuführen sein. Es ist Kultur. Auch das wissen wir von verschiedenen afrikanischen Stämmen. Es gibt da einzelne Stämme, die sind besonders untereinander nett und freundlich zueinander. Da werden die Weibchen nicht, wie sonst üblich bei Schimpansen, von den Männchen durchgewimst, sondern da geht man nett um. Man stellt fest, wenn man dann auch sogenannte Migranten, also auch da gibt es das, wo aus anderen Affenständen kommen, wenn das einzelne Männchen sind, die dann oft den Stamm verlassen müssen, weil das Alpha-Männchen sie vertreibt, dann kommen die dahin und sind erst aggressiv und die lernen dann, dass es das ein Dorf ist, wo man besser, also quasi Affen-Hippie ist. Ja, so ganz Peace, Love, Harmony. Ja? Und das sind Dinge, die können die auch lernen. Wenn man nämlich jetzt dieses Experiment von dem Köhler mal weiterspinnt, dann versteht man, was Einsicht auch heißt. Man kann auch Dinge lernen, die unsinnig sind. Das ist wichtig. Das ist natürlich so jetzt nicht gelaufen, aber hypothetisch funktioniert dieses Experiment so. Stellen Sie sich mal vor, in dieser Szene, so wie es jetzt ist, geht man hin und spritzt die Affen mit eiskaltem Wasser ab. Affen sind wasserscheu und kalt noch doppelt und dreifach. Was wird der Affe lernen, wenn Sie das jeden Tag so machen? Der baut sich und gerade wenn er an die Banane kommt, wird er abgespritzt und der andere gleich mit. Der wird lernen, lass das. Der wird das nicht mehr beginnen. Also werden zukünftig die beiden Affen da sitzen und keinen Turm mehr bauen, weil sie die Einsicht, klassisch konditioniert, dann gewinnen. Das ist mit Wasser und kaltem Wasser und was Furchtbarem verbunden. Jetzt stecken wir einen neuen Affen hinzu, der das Ganze nicht mitgekriegt hat. Was wird passieren? Und das kann man im Tierexperiment auch schon gezeigt worden. Der fängt von vorne an. Der baut wieder einen Turm und will ans Bananenchen. Was machen die beiden anderen Affen? Du Depp, da kommt Wasser. Das drücken die nicht so aus. Was der andere lernt ist, oh, wenn ich Turm baue und will zu den Bananenchen, dann gibt es Klassenkeile. Jetzt nehmen wir den ersten Affen raus, der das Experiment noch erlebt hat. Und ersetzen ihn durch einen neuen. Was passiert? Neuer Affe kommt, will Türmchen bauen. Was macht der Affe, der die Klassenkeile gelernt hat? Der haut gleich wieder mit drauf. Der hat noch nie Wasser abgekriegt. Der haut einfach mit drauf, weil macht man ja so. Jetzt nehmen wir den letzten Affen raus, der das Wasser erlebt hat. Jetzt sitzen da nur noch Affen drin, die niemals wissen, vielleicht ist der Versuchsleiter längst schlafen gegangen. Aber die haben stabil ihre Kultur erlernt. Das können Sie dann sehen, wie der Behaviorismus auch hier noch mit reinwirkt. Wie man denn tatsächlich umgeht mit einem, der Türmchen baut. Man haut ihn. Und wenn die Affen reden könnten, und das ist der Witzige, ist, die hauen sogar fest dazu, wie diejenigen, die mit Wasser abgespritzt worden sind, die sind aggressiver dann in diesen Situationen. Was, wenn die reden können, was würde man sagen, warum macht ihr das? Das haben wir hier schon immer so gemacht. Der Grund ist verschwunden. So kann man mit so leichten Überlegungen erklären, wie man durch falsche Einsicht, sowas wie Betriebsblindheit. Gehen Sie mal in die Schulen, fragen Sie mal, sagen Sie mal, warum machen Sie das eigentlich in dieser Schule hier so? Das haben wir hier schon immer gemacht, 20 Jahre Erfahrung. Warum, nicht wie viel? Warum? Und dann werden Sie feststellen, wie viele Dinge existieren in solchen Gruppenkontexten, die nichts anderes wie kulturell erlernte Normen sind, ohne deren Sinn hinterverstanden zu haben. Wir haben dort gerade in langen Kulturen, also Religionen sind ja Ereignisse mit sehr langer Tradition, mit sehr viel Kultur dahinter, eine Reihe von Regeln, die waren echt mal sinnvoll. Ob Sie jetzt freitags kein Fisch beim Christen, kein Schweinefleisch beim Muslimen, keine Kuh bei den Indern, hatte alles zu seiner Zeit einen sehr vernünftigen Grund. Die Frage ist, wie angemessen sind diese Regeln im Heute? Oder sind sie nicht nur, haben sie heute nicht ihren Sinn verändert? Zum Beispiel, wenn du zu dieser Kultur, zu dieser Religion gehörst, ist das eine Regel, mit der du zeigst, dass du zu dieser Kultur gehörst. Der ursprüngliche Sinn, Hygienevorschrift, ist vielfach verloren gegangen, weil wir uns technologisch weiterentwickelt haben. Aber es ist so eine Art Door-Opener, das macht die Tür auf zu dieser oder jener Kultur, wo du dich zugehörig fühlst. Das ist dann vielfach der rational verbliebene Sinn. Aber das sollte man verstehen und nicht unhinterfragt übernehmen. Daher meine Aufforderung, wenn Sie glauben, Einsichten zu haben, fragen Sie auch immer, warum Sie diese haben. Wie einfach man lernen kann mit Einsicht, im Verhältnis zum Behaviorismus geht einem auf, wenn man merkt, das sind die Wege, wo man etwas sofort lernt, nie wieder vergisst, ohne belohnt worden zu sein. Wo man durch eine einfache Veränderung des Blickwinkels auf einmal versteht, ach deshalb. Gerade im naturwissenschaftlichen Unterricht, ganz häufiges Phänomen. Sie lernen es über den einen Weg nie und dann zeigt Ihnen jemand mal einen Alternativbeweis zu irgendwas, eine andere Herangehensweise und plötzlich geht Ihnen ein Licht auf. Kleines Beispiel dafür gefällig. Jetzt machen Sie doch mal Folgendes. Nehmen Sie sich ein Blatt, malen sich mal diese 9 Pünktchen auf und versuchen Sie mal innerhalb kurzer Zeit diese zu verbinden mit einer Linie ohne Absätzen, die aus maximal 4 Teillinien, also 3-mal Richtungswechsel besteht. Ja, mehr als 4 Teillinien dürfen es nicht sein. Versuchen Sie es mal, ob Sie es hinkriegen. Machen wir mal so 1-2 Minuten Zeit dafür. Wenn Sie nicht alleine weiter wissen, gucken Sie mal nebenan, ob Ihre Nebenfrau, Ihr Nebenmann was kann oder ob der genauso durch die Wäsche schaut wie Sie. Für alle Mathematiker, Physikerinnen unter Ihnen muss natürlich in 30 Sekunden gehen, ist eine Kinderaufgabe. Wenn ich Sie bitten dürfte, ich möchte Ihnen jetzt, bevor ich die Auflösung zeige, 2 Dinge damit Lernen durch Einsicht beibringen. Zum einen möchte ich es als, das leitet schon über ins nächste Thema, Lernen durch kognitive Anker und sowas, also es benutzen, um Ihnen eine Info zu geben. So Schweineaufgaben gibt man Leuten, wenn man in der Psychologie irgendeine Forschung über schlechte Stimmung machen will. Dann stelle ich mich hin, setze Sie in Versuchsraum und sage, wir machen einen Vortest, hier geht es ja heute darum, wir wollen so einen Kindertest, mal testen wir bei Erwachsenen, ob das wirklich für Kinder ist. Kinder lösen sowas in 90 Sekunden. Ja, und dann sitzen die Versuchspersonen da und haben so eine Bombe, ja, und 85% kriegen das nicht hin in der Zeit. Ja, die meisten kriegen das nicht hin, ja, und sind natürlich hochgradig frustriert. Und dann mache ich mit denen eine Untersuchung und weiß, die haben schlechte Laune. Ja, So macht man das in der Psychologie mit so Täuschungsexperimenten, wo man sogenannte falsche Normangaben macht, wo man behauptet, ist ganz leicht. Aber das nur am Rande. Worauf es mir ankommt, ist jetzt, wenn Sie die Lösung sehen, können Sie die nicht mehr vergessen. Dieses Problem lernen Sie schlicht durch Einsicht. Ich lobe Sie auch nicht dafür, weil es so blöd einfach ist. Diejenigen, die es nicht geschafft haben, machen nur einen einzigen Fehler. Sie beschränken sich darauf, in dem Quadrat, was gar nicht da ist, zu bleiben. Die Lösung ist nämlich so. Sie müssen über die Grenzen hinausgehen, dann ist es total simpel, da gibt es hunderte von Lösungen. Sie müssen einfach nur mit dem ersten Strich mal ordentlich weiterziehen. Und ab da ist es einfach. Ist überhaupt kein Kunststück mehr. Ich habe mit etwas gespielt, mit einem Schema. Auch das ist schon ein Übergang. Heute würde man das sagen, ich spiele mit einer Leerstelle in Ihrem Kopf. Leerstelle heißt nicht, da ist kein Wissen, sondern Sie haben ein Muster. Wir verwenden ganz viele Muster, um die Welt zu verstehen. Diese Muster sind an sich inhaltsfrei. Ein Muster ist zum Beispiel, die 9 Punkte zu einem Quadrat zu konfigurieren. Und das baut in Ihrem Kopf eine Grenze auf. Da ist kein Quadrat, da sind 9 Punkte. Sie nehmen es nur wahr, weil das Ihr Gehirn automatisch sagt, okay, da ist ein Quadrat. Und da musst du drinbleiben. Die Regel stand nirgends. Die Frage, welche Sichtweise anzuwenden ist, wie man einen Standpunktwechsel, einen Sichtwechsel herbeiführt, ist eine, die uns dabei hilft, scheinbar unlösbare Probleme rasend schnell durch Einsicht zu verstehen. Das ist zum Beispiel etwas, was sehr lohnenswert ist, wenn es einem gelingt, als Lehrperson etwas anzubieten, den Lernenden, was Einsicht vermittelt, einen Perspektivwechsel vermittelt. Ist natürlich, erspart stundenlanges Üben und Erklären. Das ist einfach. Sie werden jetzt natürlich in Ihr Repertoire bei einer ähnlichen Aufgabe sofort versuchen, was passiert, wenn ich über die Grenzen hinausgehe. Und wenn Sie mich schon lange vergessen haben, werden Sie das, die Lösung davon nicht mehr vergessen können. Sie wissen, es geht über den Rand hinaus. Sie werden am Anfang noch ein bisschen üben müssen, aber Sie werden das ab jetzt alleine lösen können. Und so ist es dann günstigerweise, sprich sind Sie kompetenter geworden im Hinblick auf dieses spezifische Ding. Solche Überlegungen standen sehr früh schon bei der Sicht, dass also Behaviorismus, soziales Lernen alleine nicht ausreicht. Dass wir uns also um die Denk- und Verstehensprozesse kümmern müssen, dass wir sie nachvollziehen müssen, wie funktioniert unser Gehirn. In den 70er Jahren, das hat auch was mit technischer Entwicklung zu tun, war es sehr en vogue, das Gehirn mit einem Computer gleichzusetzen, als Informationsverarbeitungsmaschine zu betrachten, auf biologischer Basis. Das ist aber ein Vergleich, der hinkt. Menschen können viel mehr und viel weniger als Computer mit ihren kognitiven Leistungen. Sie können nicht in derselben Geschwindigkeit und Akkuratheit 0-1 Entscheidungen treffen. Das können Computer viel, 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 viel besser. Deswegen wird es auch nie wieder ein Schachweltmeister wie aktuell, die 2 Jungs, die spielen, geben, die nochmal eine Maschine besiegen werden. Maschinen haben ein Niveau erreicht, dass, wenn sie adäquat programmiert sind, jeden Schachweltmeister wegputzen werden. Für die ist das schon fast ein definites Problem. Also ein Problem, das immer eine Lösung hat, eine endliche Lösung. Das ist nur die große Zahl. Und da sind wir Menschen schon ganz gut, gemessen an anderen Tieren, an Maschinen hält sich in Grenzen. Ja, für Maschinen sind wir halt so technologisch gesehen Nullerjahre. Aber jetzt alles, was danach kommt, überholt uns. Für andere Aufgaben, wo es dann für die Philosophinnen und Philosophen und denen um so mehrwertige Logik geht, wo es um Dinge geht, die sehr auf Intuition, wenn man es so nennen will, aber vielmehr auf mit groben Schätzalgorithmen, also mit groben Mustern, erfolgreich in den meisten Fällen zum Ziel kommen. Computer können ganz schlecht zum Beispiel mit Doppeldeutigkeit umgehen. Erzählen Sie mal am Computer einen Witz. Ja? Selbst wenn er programmiert ist, meistens schnallt er ihn nicht. Doppeldeutigkeit, Ambiguität, das sind alles Dinge, mit denen, wenn es ungenau wird und unscharf, da sind wir als biologische Wesen viel, viel, viel besser drin. Sind wir haushoch überlegen, weil wir nutzen die bestehenden Schemata, also Muster, aus dem Grundbestand unserer Wissen und sagen, im Sinne von Leuten, die Sie gleich kennen werden, passt oder passt nicht, passt so ungefähr. Probieren wir es mal damit. Ist ungefähr richtig. Ja, das ist etwas, was eine Maschine vergleichsweise schlecht kann. Aber deswegen ist dieser Vergleich, Menschen seien irgendwie so denkmäßig wie Computer, Nonsens. Wir haben eine andere Basis. Wir agieren auf der Basis von Schemata, die wir erworben haben, also automatisierten Denkmustern. Wir agieren auf der Basis von Inferenzen, Schlussfolgerungen, obwohl sie nicht zwingend logisch sind, ziehen wir sie trotzdem. Ja? Und wir agieren auf der Basis von Heuristiken, Erfahrungslösungsalgorithmen. Ja, also so wie wir es früher gemacht haben, hat so ungefähr gepasst, passt auch jetzt. Diese Wissensschemata, die wir als erstes einsetzen, sind halt, so zumindest die formale, korrekte Beschreibung, Merkmale von Gegebenheiten in abstrakter Form. Beispielsweise hat vier Beine und einen Schwanz. Was ist das? Hund, Katze und noch die ganzen anderen Säugetiere hinten drauf. Ja? Selbst wir sind es im Prinzip, nur unser Schwanz ist verkümmert. Der. Ja, so witzig war es auch nicht. Warum sagen die meisten sofort immer Hund, egal in welcher Vorlesung ich es mache, es kommt immer Hund und Katze als erstes. Warum? Warum Hund und Katze? Warum nicht Pferd, Giraffe? Nie, nie sagt eine Giraffe. Warum? Was glauben Sie? Was ist Ihre Antwort für sich selbst? So ist es. Die Präsenz hängt davon ab, wie häufig ein Schema für etwas genutzt wird. Ja, ganz klar. Das ist die Verfügbarkeitsheuristik. Wie oft, wie schnell wird etwas gezogen? Wenn Sie in der Kultur leben, wo Hunde selten sind, werden Sie nicht Hund sagen. Dann sagen Sie ein anderes Tier, was da häufig ist. Vielleicht in anderen Ländern wäre Kamel oder was haben wir denn noch für lustige Tiere? Tiger. Kommt extrem selten hier. Ja, das hat was damit zu tun, dass wahrscheinlich relativ wenige von Ihnen mit Tigern zusammenleben. Ja, also ein Schema wird immer erstmal nach der Häufigkeit der Nutzung dieses Schemas in einem Kontext genutzt. Jetzt kriegen wir mal wieder die Kurve zum praktischen Unterrichtshandeln an der Stelle. Ich kann Informationen, ich kann diese Nutzung von Schemata, ähnlich wie wir das hier auch schon insgesamt durch ein bisschen geübt haben, nutzen, um Informationen günstig abzurufen. Ich kann also durch Verknüpfung, Sie erinnern sich an das Gedächtniskapitel, wie man dann über das Netzwerk sich erinnert an den Baum in Grundschulen oder Michael Jackson, was der mit Vampiren zu tun hat, kann ich also Informationen aktivieren, Vorwissen. Günstig ist es, wenn Sie dieses Vorwissen aktivieren wollen, dass es wirklich jemand nutzt, indem Sie erste Regel üben. Was wir häufig tun, was wir häufig sehen, was wir häufig machen, das funktioniert am besten. Für die, die Musikinstrumente von Ihnen spielen, Sie wissen doch alle, ein Stück wird nicht besser durch Nichtüben, sondern immer wieder durch und durch. Und wenn der Zeitpunkt gekommen ist, wo man nicht übt und die Klavierlehrerin oder der Lehrer steht wieder vor der Tür und man spielt denselben Krampf wie letzte Woche, ja, und bewegt sich keinen Millimeter fort, naht das Ende der Musikstunde. Sprich, dann scheitert man daran. Aufgaben, wo Sie sich aber durchbeißen, durch mehr und mehr Üben, führen zum sogenannten Mastery Learning. Es gibt Belege, die zeigen, wenn man nur lange genug übt, ist das meiste, was es so im curricularen Feld gibt, für jeden Schüler lernbar. Das Problem ist vielfach, dass wir nicht die Zeit haben, einzelne Schüler so oft üben zu lassen, bis sie es können. Es gibt dann einfach einen Punkt, wo gesagt wird, naja, jetzt muss ich fortfahren, jetzt geht's weiter. Weil dann heißt, was mache ich denn mit den anderen in der Klasse, die das schon längst können? Wie gehe ich mit denen um? Sie sehen das Problem schon, Mastery Learning, man könnte den meisten Schülerinnen und Schülern, würde ich behaupten, alles Wissen bis zum Abitur beibringen, wenn man genug Zeit individuell hätte. Und da machen wir einen Kompromiss. Wir fördern kein individuelles Lernen. Das heißt, ein Grund für problematische Verlaufsbahnen in Schulen liegt daran, dass wir nicht ausreichend Zeit haben, mit denen zu üben. Das hat aktuell politisch gerade vor einem halben Jahr eine Diskussion losgetreten, die in ihrer Dummheit selten zu überbieten war. Es wurde darüber gestritten, ob man Sitzenbleiben in Deutschland abschaffen solle, weil es wird ja nichts bringen. Das ist vollkommen richtig. Wir wissen, da kommt demnächst Herr Hetti ja her, der hat das auch untersucht. Bringt Sitzenbleiben was? Nö, Sitzenbleiben ist ein super Prädiktor für weiteres Sitzenbleiben. Ja? Es bringt nicht den erwarteten Vorteil, naja, wenn er es wiederholt, wird es dann besser. Nein, es ist der Anfang einer Abwärtsspirale. Wie funktioniert das eigentlich in der Mehrheit der Welt, wo es kein Sitzenbleiben gibt? Wissen Sie, wie das funktioniert? Das funktioniert nicht durch Versetzen. Dadurch werden die nicht besser. Die werden besser, weil Schülerinnen und Schüler, die in der Arbeit, in der Leistungskontrolle schlecht abschneiden, werden Zusatzunterricht bekommen. Mehr Ressourcen in kleineren Gruppen. Und das allein die Ankündigung von Zusatzunterricht bewegt viele Schülerinnen und Schüler zum eigenständigen Üben. Die Aussicht auf 20% mehr Unterricht in dem Fach motiviert ordentlich, erstmal selber was zu tun. Und wenn das nicht reicht, gibt es mehr Unterricht. Aber wissen Sie, warum das in Deutschland nicht eingeführt wird? Mehr Unterricht, mehr Lehrer, mehr Geld wird benötigt in dem System. Nicht für den einzelnen Lehrer, sondern mehr Lehrkräfte. Wir sparen uns das und sagen, komm, wir machen das lieber mit Nachsitzen, kostet nichts, dann nehmen wir halt einen mehr mit und dann macht er das halt irgendwie nochmal. Ja, jetzt bringt es halt nichts, auch blöd gelaufen. Ja, aber wir bleiben trotzdem dabei, sonst müssen wir ja mehr Lehrkräfte einstellen und nach so neue Unterrichtsform, so modernes Zeug. Hat sich doch bewährt bei uns, dass wir relativ schnell die Schlechten aussieben, die wissen dann schon mal, wo ohne ist. Ja, da können sie sich einrichten. Ja, diese Art von Diskussionen, wenn ich dann wie frühere Ministerpräsidenten des Bundeslandes Äußerungen höre, muss denn jeder Schreiner Abitur haben? Ja, das sind Sätze, die sind von solcher Verachtung und Hochnäsigkeit geprägt und Unverständnis, dass nämlich Bildungsprozesse grundsätzlich ein Recht sind für jeden, der an dieser Gesellschaft teilhaben will, erfolgreich. Dass man sehr genau überlegen muss, wann man jemanden ausgrenzt. Wann man solche so Maßnahmen wie sitzen bleiben, sind vielleicht historisch bedingt, aber deswegen nicht gut, wenn man die Zusammenhänge nicht richtig versteht. Und nur das Abschaffen davon löst auch nichts, wenn man nicht die Problematik erfasst, dass insbesondere die mit Förderbedarf auch mehr gefördert werden müssen, wenn sich irgendwas verbessern soll. Super Beispiel. Danke. Also ich wiederhole es nochmal für die Kamera. Ist es nicht so, dass wenn schon die Androhung von mehr Unterricht oft zu Leistungssteigerungen führt, führt dann nicht das Ankündigen von Sitzenbleiben zu mehr Leistungssteigerung? Insbesondere, wenn in der Klasse darunter noch ein jüngeres Geschwisterkind wartet, das einen dann freudig begrüßt. Ja? Hey, meine Schwester. Oh, ist das Dummchen bei uns. In der Tat ist es so, es hilft bei denjenigen Personen, solche Ankündigungen etwas, nämlich die Vermeidung von Strafe. Wenn diese Aktionen mehr Unterrichten so als Strafe erlebt werden, wenn sitzen bleiben und sitzen bleiben wird als Strafe erlebt. Es gibt so gut wie keinen Schüler, der sitzen bleiben als Befreiung erlebt, der sagt, endlich neue Mitschüler, die mich verachten. Endlich mal so ein richtiges Stigma, Sitzenbleiber. Ja, endlich etwas, was ich meinem Therapeuten 10 Jahre lang erzählen kann. Ja, das gibt es eigentlich nicht. Sondern es ist vielfach so, dass diejenigen, die noch in der Lage sind, Ressourcen zu aktivieren, das natürlich aktivieren können. Ein Teil der Personen wird es vermeiden helfen. Aber ein Teil ist endgültig damit stigmatisiert. Also die Ankündigung davon alleine ist nicht hilfreich. Besser wäre adaptiver Unterricht mit so viel Zeit, wie jemand braucht. Hier ist es allein eine gesellschaftliche Entscheidung, wie viel Zeit wir leistungsschwächeren Schülerinnen und Schülern gönnen. Auch im alltäglichen Verhalten spielt es schon eine Rolle. Bei den meisten Studien, die es zum Unterrichten gibt, gibt es hier einige auch in der letzten Dekade gelaufene, sieht man, dass Lehrkräfte einfach um die Flüssigkeit aufrechtzuerhalten, um die peinliche Stille, dieses keiner meldet sich, zu übergehen, häufig nur ganz kurz warten, bis zum Beispiel im klassischen dialogorientierten Unterricht Fragen und Antworten. Wir wissen, dass meistens innerhalb von 3 Sekunden schon ein Schüler aufgerufen wird. Und das sind natürlich nicht die, die wirklich Wartezeit brauchen. Meistens dauert es eine gewisse Zeit, bis gerade Schüler, die den Topic nicht so gut verstehen, adäquat antworten können. Und diese Zeit gilt es zum Beispiel auch zu warten. Wir reden also nicht nur über die langfristigen Zeiten, aller Nachhilfe und irgendwas, sondern auch im momentanen Unterrichtsgeschehen selektieren wir, wenn wir schon sehr schnell Antworten einfordern und schon immer gleich im ersten Drittel einen dran nehmen. Und es nicht aushalten und zur Gewohnheit machen, dort langsam vorzugehen, dass auch diejenigen, die mehr Zeit brauchen, die eine Reformulierung der Frage brauchen, die vielleicht ein anderes Anschauungsmaterial brauchen, auch mitzunehmen. Das ist die große Gefahr am dialogischen Unterricht. dass man nämlich nur die fördert, die eh schon ziemlich schnell bei Begriff sind. Und nicht die mitnimmt und sehr früh abhängt, die es schon wieder nicht schnell genug geschafft haben. Wie unangenehm das ist, kennen Sie aus folgender alltäglichen Situation, die Sie alle vertraut sind. Sie sind in irgendeiner öffentlichen Runde, Uni, wie auch immer. Und irgendjemand sagt etwas, das finden Sie ganz furchtbar. Möglicherweise persönlich sogar zu Ihnen. Und eine Minute später fällt Ihnen ein, was Sie hätten sagen sollen. Ist das nicht bitter? Wie ist das, wenn Unterricht so für Sie läuft? Wenn das Thema immer schon durch ist, bevor Sie die Antwort hatten. Aber Sie hätten sie gehabt. Sie hätten es geschafft, wenn man Ihnen nur ein bisschen Zeit gegeben hätte. Auch das ist ein wichtiges Element für die Informationsverarbeitung, dass wir also unter Unterricht orientieren daran, dass wir die meisten zumindest eine Chance geben, daran mitzunehmen. Weil wenn wir mehr Wartezeit geben, sehen wir, die Schülerbeteiligung wird höher, Qualität der Antworten wird besser, komplexere Fragen entstehen und tatsächlich der Unterricht kann viel flexibler gestaltet werden, weil mehr Leute an Bord sind. Das ist ein ganz wichtiger Punkt daran. Weiterhin wichtig aus kognitivistischer Sicht, Aufmerksamkeit. Sie wissen ja schon, dass unser Gedächtnis so funktioniert, dass die Information von außen gut eingespeichert wird, wenn meine Aufmerksamkeit sich darauf richtet und nicht allzu viel Störreize, wie da vorne, ja, oder an anderen Stellen, auftreten. Sie sehen hier keine Aufmerksamkeit, mein Störreizkommentar ging rückstandsfrei vorbei. Danke fürs Mitspielen. Ja, mehr Aufmerksamkeit, mehr Fokussierung führt dazu, dass die Chance, wie eine Lehrkraft erfolgreich Informationen vermitteln kann, steigt. Sie kennen auch weiterhin das Phänomen, dass das, was erzählt werden soll, interessant sein muss. Wer den Lehrerberuf oder als Lehrerin hier vorne steht und nicht daran interessiert ist, die Schülerinnen und Schüler auch, nicht nur, aber auch zu unterhalten, zu interessieren, sollte es lassen. Gepflegte Langeweile ist der Tod jeder Lernsituation. Ja? Was dann passiert, ist nichts anderes wie, man wird berieselt von einem akustischen Teppich, von einer visuellen Ausmalung, die rückstandsfrei an Ihnen vorbeigeht. Sie sehen das auch hier in der Vorlesung. Wenn das Gespräch der Nebenleute interessanter ist, wie der Talk, den ich halte, haben Sie keine Chance mehr zuzuhören. Weil Ihr Gehirn natürlich, wer hat es denn da mit wem jetzt wirklich getrieben? Das ist halt auch spannender. Meistens als das, was wenn hier vorne einer steht und versucht, was vom Cocktailparty-Phänomen zu erzählen. Das Cocktailparty-Phänomen, das ist ein klassischer psychologischer Begriff, verdeutlicht nämlich, Sie können sogar in relativer Unruhe erfolgreich Informationen vermitteln. Ein Cocktailparty ist ja, lauter Leute labern permanent durcheinander durch. Aber die spannenden Neuigkeiten für Sie selbst können Sie aus dem Gewusel heraushören, wenn Sie interessiert genug sind. Interesse stützt also unsere Aufmerksamkeit und schottet unsere Aufmerksamkeit gegen Störreize ab. Je interessanter Ihr Unterricht, desto einfacher ist es, selbst bei einem Klassenklima, das so wie jetzt so mittelmäßig gut ist, weil dann doch viele Nebengeräusche sind, trotzdem erfolgreich zu unterrichten. So viel da zur Aufmerksamkeit. Zusammengefasst, ganz hübsch dargestellt, bisschen altbacken meiner Meinung nach, Herr Gold möchte mir das verzeihen und Herr Hasselhorn, könnte man irgendwie schicker darstellen, besteht erfolgreiches Lernen aus kognitivistischer Sicht aus der Fähigkeit, selektive Aufmerksamkeit zu erzeugen, sprich das Arbeitsgedächtnis zu fokussieren. Schauen Sie mich an, hier vorne ist es interessant, das ist wichtig für Sie, was ich habe. Sie werden erfolgreich, wenn Sie das verstehen, berühmt. Männer oder Frauen, je nach Neigung, liegen Ihnen zu Füßen. Reichtümer warten, naja, das ist der Lehrerberuf, Entschuldigung. Ein sozial gesichertes Leben in vielleicht verbeamteten Verhältnissen mit Eigenheim im Grünen, hey, auch schon was. Für die meisten nicht ohne weiteres erreichbar. Gerade das, was mit Absicherung betrifft. Und man kann einen Beruf machen, wo der nicht darin bestellt, alten Omas die Rente aus der Tasche zu ziehen oder irgendwelche Sparer zu behumsen. Sondern sie können was tun, was sozial wertvoll ist. Ein Privileg in dieser Gesellschaft. Sie müssen dann nur noch das gelingen, sich das Vorwissen zu aktivieren. Sich vorzustellen, was brauche ich aus meiner Erfahrung, wo knüpft es an? Wenn Sie nicht wissen, wozu Sie das hier tun, wird das nichts. bringt es nichts, hier groß weiter teilzunehmen. Es sollte Ihnen vor jeder einzelnen Veranstaltung klar sein, warum Sie sich das geben, selbst wenn Sie die Veranstaltung für schlecht halten. Wieso gehen Sie irgendwo hin, wenn Sie es nicht mögen, wenn Sie es nicht für sinnvoll halten? Weil ich muss, da gibt es eine Unterschriftenliste. Immerhin eine Antwort. Immerhin. Aber das ist sicherlich der kleinste gemeinsame Nenner. Und das ist es wert, der Person da vorne zurückzuspielen. Wissen Sie eigentlich, warum ich da bin? Ich finde es traurig, weil es eine Unterschriftenliste gibt. Wenn das die ganze Antwort ist, dann ist es eigentlich etwas, da sind Sie als Zuhörerin, Zuhörer, Teilnehmer verpflichtet, dem Gegenüber das mal mitzuteilen, dass sein Handeln so uninteressant ist. Warum versucht er Sie nicht mal zu interessieren? Warum versucht er nicht mal auf Sie einzugehen? Sowas kann man fragen. Das ist die Pflicht der Zuhörer zu tun. Und als letztes, Sie sollten ein bisschen noch Bescheid wissen, mit welchen Strategien Sie erfolgreich sind. Darüber erzähle ich nach einer zweiminütigen Pause jetzt noch etwas, wo diejenigen, die zum Riedberg oder sonst wohin müssen, schnell verschwinden können. Und dann erzähle ich noch, wie man erfolgreich Strategien im Studium einsetzt. Das wissen die schon mal nicht. Also, wie kann man aus dem all dem jetzt wirklich Gewinn machen für Ihr eigenes Lernverhalten oder das, wie Sie es anderen beibringen können, was man aus kognitivistischen Sichten lernen kann? Es gibt erfolgreiche Techniken, um das Lernen zu optimieren. Sie können das machen über solche gedächtnisbasierten Strategien, wie diese Gedächtnisweltmeister, die sich lustige Karten merken können. Das ist ineffizient. Diese Art von Training bringt im Alltag nichts, weil die meisten Wissensbestände zu komplex sind, als dass sie mit solchen Strategien verknüpfen können. Bei Vokabellernen oder so mach's was bringen, aber auch da gilt allgemein, es ist zu ineffizient, es sei denn, Sie wollen Gedächtniskünstler werden, dann sieht es anders aus. Aber ich stelle Ihnen ein paar grundlegende sogenannte metakognitive Strategien vor. Metakognitiv heißt Wissen über das Wissen haben, Wissen, wie ich mein Wissen organisiere, Wissen darüber, wie ich erfolgreich Informationen einspeichere. Und dann kommen Sie auf ganz einfache Dinge, wie wiederholen, organisieren, elaborieren. Wichtig ist nun, und das wissen wir aus Studien und Untersuchungen sehr gut, Sie Schlauis kennen das alles. Sie machen es nur nicht. Es gibt also, da hat gerade Herr Hasselhorn relativ interessante Beiträge geliefert, diverse Defizite, nämlich zum Beispiel ein Produktionsdefizit. Heißt, Sie kennen zwar eine Strategie, aber wie man das so richtig macht, wissen Sie nicht. Ja, manchmal gibt es auch so ein Anwendungsdefizit. Das heißt, Sie kennen die Strategie, aber machen es halt nicht. Ja, wir reden uns hier den Mund fusselig, verteiltes Lernen, frühzeitig Aufgaben bearbeiten, möglichst zeitnah lesen. Ja, nicht erst das lesen, wenn die Klausur kommt, sondern jetzt. Ja, bemühen wir uns drum. Dann, wenn wir Sie einen Fragebogen rausgeben, was finden Sie wichtige Lerntechniken? Sagen Sie, ja, zeitnah lesen, hey, groß, mach ich aber nicht. So ist vielfach die Realität. Ich bemühe mich auch jetzt wieder, Ihnen klarzumachen, was bringt. Aber Sie müssen auch wissen, diese Techniken bringen nur etwas, wenn Sie sie regelmäßig einsetzen. Das funktioniert nicht mit einmal 5 Minuten. Die funktionieren nur dann, wenn Sie in die Routine Ihres Arbeitens hineingehen. Beispielsweise wiederholen. Ob jetzt gesprochen, allein wenn Sie schon eine Information, die Sie gelesen haben, nachsprechen, verstärkt das Ihre Behaltensleistung. Am besten nicht wörtlich, sondern in eigenen Worten. Können Sie das? Versuchen Sie mal Folgendes zu Hause zu etablieren. Sie blättern eine Seite Ihres Buches um. Sie haben ein Lehrbuch gelesen, blättern die Seite um und dann denken Sie nach, was habe ich gelesen? Da werden Sie häufig feststellen, ich habe was gelesen, aber was? Ja, Sie werden häufig das Phänomen haben, dass Sie schon beim Umblättern, Arbeitsgedächtnis, alles raus. Ja, neue Bilder, visuelles Gedächtnis wird neu bestückt, neuer Text. Es ist, als wäre es nie gewesen. Eine Technik, Sie höre ich bis hier vorne, kein Witz. Sie beide höre ich echt bis hier vorne, danke. Ja, es gibt so Stimmen, die tragen besonders gut durch den Raum. Die Techniken vom Wiederholen funktionieren also dann, kleine Sekunde, wenn wir in der Lage sind, etwas zu reformulieren in eigenen Worten und wenn wir das immer wieder machen. Ideal haben Sie es zum Beispiel beim Lesen, wenn Sie schon selber vorhersagen können, was im nächsten Kapitel steht. Dann haben Sie genug gelesen davon. Wenn Sie schon wissen, wie der Text weitergeht in Ihren Worten, dann haben Sie genügend verstanden da drin. Das Wiederholen ist eine Strategie, die auch schon bei kleinen Kindern gut funktioniert. Sprich mir nach. Aber häufig wird da nur nachgeplappert, nicht nachverstanden. Wenn die es aber in eigenen Worten ausdrücken können, ist das schon ein erster Schritt. Alles in allem ist aber die Effizienz dieses Verfahrens gering. Es ist etwas für Anfänger, für grundlegendes Verstehen, für erste Schritte, nicht für höhere Prozesse, für Expertise. Da war eine Frage. Also die Frage war, ob Wiederholen als Strategie denn nicht ungünstig sei, bei zum Beispiel Dingen wie am Semesterende etwas sinnverstehend zu lernen, vollkommen ungeeignet. Kostet viel zu viel Zeit durch Wiederholungen. Dann gibt es dann auch noch so halbgare, halbwahre Sätze mit bei 7-mal wiederholen, weil man lernt ja nur ein Siebtel immer, behält man, das ist alles so Unfug. Ja, man lernt bei einmal Lesen ganz, ganz viel, wenn man ordentlich elaborierend liest, mit Notizen machen, mit in Lerngruppe einen Text wieder besprechen, indem man dann tatsächlich etwas remedialisiert, indem man es in neuer Form, mit neuer Art der Visualisierung oder des Aufschreibens, des Hörens, also neues Medium, wiedergibt. Ist viel effizienter, wie immer wieder dasselbe zu machen, zeitlich. Effektiv zum Beispiel ist organisieren, wenn es etwas zu organisieren gibt. Vokabeln zu organisieren hat keine besonders tiefe Struktur häufig. Sei denn, Sie studieren jetzt Linguistik, da ist das deutlich anders, aber in der Regel, wenn es jetzt nur um Sprachgebrauch nicht. Aber hier gibt es eine Reihe von Dingen, wo wir uns helfen, Informationen organisiert in unserem Gedächtnis abzulegen. So in den Netzwerken, wie sie passen. Dazu muss man aber die entsprechenden Techniken richtig können. Schlichte Frage: Wie viel Farben sind beim Markieren von Text mit irgendeinem Farbmarkstift, also Edding, Vulgo, ja, sinnvoll? Ich nenne mal ein paar. Heben Sie mal die Hand. Ist das überhaupt nicht sinnvoll? Also null, bringt unterstreichen, markieren gar nichts. Wer denkt das? Eine Farbe, zwei Farben, drei Farben, mehr wie drei Farben. Nein. Uno ist für die meisten Personen die richtige. Weil sie müssen bei Dur schon nachvollziehen, warum Farbe 1 und Farbe 2. Ihr Arbeitsgedächtnis ist schon damit beschäftigt, bei der Informationsverarbeitung zu überlegen, warum nehme ich die eine und warum nehme ich die andere. Für Leute, die das jahrelang trainieren, bringen zwei Farben was. Wenn Sie das genau können und wenn Sie das grundsätzlich bei allen Texten so oder so nutzen. Bei allen anderen ist es so, bleiben Sie bei einer Farbe. Zweite Frage für alle. Wie viel Prozent des Textes hat man im Durchschnitt gesehen? Es gibt Stellen, da hat man mehr und weniger, aber im Durchschnitt gesehen, in einem Lehrbuch sinnvollerweise unterstrichen. Heben Sie mal die Hand, wenn Sie glauben. Unter 10%? Unter 20%? Unter 30%, unter 50%. Richtig ist 10% höchstens. Für die meisten Personen ausreichend. Wir unterstreichen zu viel. Das ist Faulheit, dass Sie so viele unterstreichen. Wissen Sie, warum das Faulheit ist? Ich bin ein bisschen provozierend an der Stelle. Weil Sie sich nicht Gedanken machen, ist das wirklich wichtig? Sie wollen nur weiterkommen, denken so, ey, ja, das hat irgendwie ist es wichtig. Und weiter geht's, Diddlit. Überprüfen Sie bitte, komm, wir schaffen noch, die letzten 5 Minuten kriegen wir auch noch hin. 10, das passt schon. Überprüfen Sie bitte mal Ihr eigenes Verhalten. Viele von Ihnen nutzen ja so Techniken dazu. Schauen Sie mal so in vergangene Werke, die Sie gelesen haben, beispielsweise beim Abitur oder so, nach, wie viel Prozent Sie unterschritten haben. Kontrollieren Sie Ihr eigenes Verhalten jetzt. Sind Sie wirklich so, dass Sie wissen, warum Sie genau dieses unterstreichen? Auch hier Sinnfrage, Intentionsfrage, Strukturfrage. Haben Sie das verstanden? Es gibt noch mehr, wir unterstreichen. Schreiben Sie doch nur mal Ihre eigene Strukturierung eines gelesenen Textes in Stichworten. Eine eigene Mindmap darüber. die 10 wichtigsten Begriffe und die mal sortieren, wie die in Beziehung stehen. Das sind alles Techniken, wie Sie Ihre Repräsentation von Wissen überprüfen können und das behalten. Also wenn Sie das können, dann haben Sie in der Klausur kein Problem, weil Sie können es herleiten. Sie sind in der Lage, Informationen relevant herzuleiten. Last but not least, elaborieren. Für langfristiges Lernen, wenn etwas wirklich wichtig ist, wenn man Dinge wirklich verstanden haben muss. Ich nenne mal hier ein Beispiel. Diese Tafel, die ich Ihnen da in den Folien vorgegeben habe, über positive, negative Verstärkung, Bestrafung erster und zweiter Art. Es lohnt sich richtig, viele Beispiele dran zu schreiben. So lang, bis man es wirklich felsenfest gerafft hat. Weil Sie nämlich dann in der Lage sind zu verstehen zukünftig, was wird als Bestrafung wahrgenommen, was ist eine Belohnung, was ist tatsächlich vielleicht eine negative Verstärkung. Und dann können Sie damit auch aktiv umgehen. Sie reichern diese Informationen zum Beispiel durch Beispiele an. Zum Beispiel durch Beispiele. Sie nutzen explizite Bezüge, Sie stellen also Sinn her, Sie organisieren das und da könnten Sie auch mal so Memotechniken durchaus anwenden, wenn Sie etwas sich behalten wollen, aber nur bei denen, wo es funktioniert. Ich selbst gehörte mal zu den gefürchteten Langzeitstudenten, das kennen Sie gar nicht mehr, habe 4 Fächer studiert und nach 20 Semestern erst genug gehabt. Ja, unvorstellbar nach heutiger Sicht, ja. Für den meisten, aber einer der Fächer war, also ich fühle mich da so ein bisschen Goethe-Universität wie der Faust, habe auch studiert mal Medizin, ach, ja, und dann gibt es so für diejenigen, die das kennen in Medizin, so einen Satz, wie man sich die Handwurzelknochen merkt. Wer vielleicht von Ihnen so eine Krankenpflegeausbildung hat, kennt das auch, dann gibt es irgendwie das Kranbein, das Erbsenbein, das Mondbein und dann gibt es irgend so einen Merksatz, der heißt, und ich kann ihn bis heute nicht, ich halte die Vorlesung echt viele Jahre so in diesen Arten, habe dieses Beispiel schon vor 20 Jahren kennengelernt, ich kann es mir nicht merken, ob der Kran ums Mondenbein ins Erbsenbein hineinfährt oder wie auch immer. Dieser Merksatz bringt mir nichts, er passt nicht in meinen Kopf. Ja? Diese Art von Technik, Eselsbrücke, ist eine, ich beherrsche sie nicht. Wissen Sie, welche Techniken Sie beherrschen? Beherrschen Sie Kärtchenschreiben richtig? Oder schreiben Sie auch so lustige Kärtchen in 3er Mikroschrift, wo Sie im Prinzip den ganzen Text da reinballern und zum Schluss noch um den Rand herum den letzten Satz? Ich sehe das so oft in Seminaren, wo Leute dann so ja, und sich da selbst mit rauskatapultieren. Sie beherrschen dann offensichtlich nicht Kärtchenschreiben. Wissen Sie, was Sie können und was nicht? Wissen Sie, welche Technik bei Ihnen effektiv ist oder wo Sie Trainingsbedarf haben? Wenn Sie zum Beispiel Kärtchen gut schreiben, dann nehmen Sie bitte die Thomas-Gottschalk-Technik. 3 Kärtchen drauf muss für 5 Minuten Labern reichen. Ja? 3 Worte drauf. Also Kärtchen, wenige Begriffe, 3 bis 5 Begriffe maximal. Sonst bringt nämlich diese Technik nichts. Wenn Sie nicht abstrahieren können, zusammenfassen können und dann in eigenen Worten reformulieren können, bringt das Kärtchenschreiben nichts. Ja, Sie paraphrasieren nämlich allein nur und dadurch entsteht nicht eine bessere mentale Repräsentation, sondern nur komische Körperhaltung mit kleinen Karten. So, die Frage ist, warum bestehen viele Lehrkräfte darauf, dass man zum Beispiel Karteikastenkärtchen produziert, wenn sie als Karteikastenkärtchen dienen, nicht zum Vortragen, also zum Nachschlagen einmaliger Gedanken. Da gab es ganz berühmte Wissenschaftler, die so gearbeitet haben. Niklas Luhmann begründet eine Systemtheorie. Das sind Leute, die haben Notizen, die ihnen sonst verloren wären, genutzt. Zum Behalten, zum Nachschlagen ist so etwas gut, war die Frage mit Karteikärtchen. Zum Präsentieren sind Kärtchen mit viel Beschriftung schlecht. Liegt daran, dass Lehrer das nutzen, weil sie diese Technik nicht ordentlich gelernt haben und nicht mal in einem Lehrbuch nachlesen, wie man das richtig seinen Schülern beibringt. Ja? Jeder, der, gehen Sie mal, also man kann selten was vom Fernsehen lernen, zumindest von den Leuten, die da arbeiten. Ist nicht gerade die geistige Elite, die sich da tummelt. Wenn Günther Jauch schon derjenige ist, der bei uns als beliebtester Bundeskanzler genannt wird, eieiei. Ja, auch ein Studienversager, nicht Abbrecherversager, der ist durchgefallen und rausgeflogen, nicht freiwillig, das wird immer falsch kolportiert. Und wenn das schon die Spitze intellektueller Entwicklung ist, sei es drum. Aber manche Techniken zeigen uns diese Leute sehr gut. Wenn man sich flüssig und frei durch einen Raum bewegen will, braucht man so viel Information, dass man es mit wenigen Stichpunkten rekonstruieren kann, was dieser Raum bietet. Das ist erfolgreich unterrichten, das ist erfolgreich zusammenfassen. die Sinn bringen, längliche Wiederholungen zu schreiben und sie dann am besten, mich schockiert das bis heute, ich muss das wirklich so sagen, weil es mich auch wild ärgert, diese Uneinsichtigkeit und Sturheit daran, gerade auch bei vielen Kolleginnen hier. Es gibt in der Geisteswissenschaft die Ansicht, dass das Vorlesen eines Manuskripts eine akademisch nennenswerte Leistung sei. Das ist Quatsch. Ja, wir wissen aus Studien heraus, der Lerneffekt ist nahe null und sogar bei Seiten des Vortragenden. Ja, diese Art bringt nichts. Die war nur legitim in einer Gesellschaft, in der Schriftmaterial teuer, in der Bücher selten waren. In der heutigen Gesellschaft ist das eine Zumutung, wenn man nicht mal auch reflektierend, abstrahierend etwas sagt. Manuskripte zu verlesen ist didaktisch gesehen eine extrem schwache Performance und führt beim Zuschauer, beim Zuhörer in aller großer Zahl nach 10 Minuten zu nichts anderes wie zu Prä-Einschlafphase. Bei mir führt es zu Angst. Meine Angst ist, dass ich einschlafe und irgendwo mich verletze, weil ich mit dem Kopf aufschlage. Meine noch schlimmere Angst, die zweite, die ich nämlich habe, ist, dass ich so einen Spuckefaden und jemand dann so ein Foto schießt und ich mich auf YouTube wiederfinde, auf Facebook wiederfinde, so Dozent sabbert. Ja. Das sind so meine schlimmsten Ängste bei manuskriptverlesenen Vorträgen. So sollte Ihr Unterricht niemals sein. Denken Sie dran. Es gibt viele Techniken, viele Ratgeber, Literatur, die Ihnen empfiehlt, wie man was zu tun hat. Vieles davon ist wertvoll und richtig. Finden Sie heraus, was Sie können. Bitte sorgen Sie dafür, dass wenn Sie etwas machen, es richtig machen. Es geht nicht nur darum, vieles Verschiedene zu kennen, es geht darum, es auch richtig zu machen. Und das Letztere ist wichtiger, wie vieles zu kennen. Machen Sie die Dinge richtig, wie man lernt, bei sich selbst und bringen Sie es anderen auch richtig bei. Bis zum nächsten Mal.